Mehr Sport bei Sportradio Deutschland. Sport, der dich mitreißt. Sport, der auch mal wehtut. Sport, der begeistert. Erlebe die ganze Welt des Sports. Von der Formel 1 bis zum König Fußball. Sportradio Deutschland. Rund um die Uhr und immer hautnah. Deutschlandweit über DAB+ und weltweit im Web, in der App und auf Smartspeaker. Klicke sportradio-deutschland.de. Sportradio Deutschland. Denn es ist dein Sport.
Erich Kühnhackl. Ein Name, der im Eishockeysport immer unglaublich viele positive Erinnerungen hervorrufen wird. Auch bei meinem heutigen Gast Carsten Schmidt. Schmidt, sicher vielen bekannt als ehemaliger CEO von Hertha BSC Berlin sowie Chef von TV-Sender Sky, kennt und schätzt Kühnhackl seit Jahren und arbeitet gemeinsam mit ihm in der Erich-Kühnhackl-Stiftung. Damit hallo zur aktuellen Folge von Eiskalt auf den Punkt, die wie gewohnt von unserem Partner Sportradio Deutschland präsentiert wird. Mein Name ist Konstantin Krüger. Das Gespräch in den kommenden Minuten mit Schmidt ist vielfältig. Es geht natürlich um seine Verbindung zum Eishockeysport sowie die Arbeit der Stiftung. Seit Jahren werden durch die Stiftung junge Nachwuchsspieler sowie Vereine gekürt. Und ihr könnt hören, dass in der Vergangenheit auch jetzige Topstars wie Tim Stützle bereits ausgezeichnet wurden. Das Beste, es gibt aktuell noch finanzielle Mittel, die vergeben werden können. Also meldet euch doch bei der Stiftung. Alles dazu auch in den Shownotes dieser Folge. Carsten Schmidt spricht zudem aber auch mit sehr viel Expertise über den TV-Markt im Kontext der Sportarten. Von 2015 bis 2019 leitete er die Geschicke bei Sky, initiierte damals unter anderem Sky Sport News HD als TV-Sender. Dass die Trends nach wie vor aus den USA kommen, ist für ihn dabei gesetzt. Und dass alle Sportarten, also auch Eishockey, ihre Zielgruppe immer haben werden auch. Vielmehr geht es darum, sie bestmöglich zu aktivieren. Und damit rein ins Gespräch. Viel Spaß beim Hören.
Ja, und damit gehen wir rein in den aktuellen Podcast diese Woche und ich sage hallo Carsten Schmidt.
Hallo Konstantin Krüger.
Grüße Sie. Wo erwische ich Sie und wie geht's Ihnen?
Sie erwischen mich in München und es geht mir sehr gut. Es ist schöner Spätsommer und alle Sportarten sind wieder voll in Gange. Von daher für mich als Sportfan eine tolle Jahreszeit.
Sehr gut. Wir wollen natürlich über unsere, in Anführungszeichen, Sportart über Eishockey sprechen. Sicherlich auch, wenn ich Sie hier zu Gast habe, über das eine oder andere zusätzliche Thema. Auch gerne ein bisschen ausführlicher über eine Stiftung, über die Erich-Kühn-Hacke-Stiftung, wo Sie auch tätig sind. Aber wo Sie das ansprechen, was ist denn so Ihre favorisierte Sportart oder gibt es da gar keine?
Na, ich muss schon sagen, Fußball ist meine Lieblingssportart. Ich interessiere mich seit Kindesbeinen dafür und habe auch selber gespielt und auch beruflich war das sicherlich einer der Schwerpunkte meiner Arbeit. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass viele andere Sportarten ich wirklich sehr, sehr schätze, vom Beachvolleyball über NFL bis hin zum Eishockey. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich die NBA verfolge und auch die Handball-Bundesliga. Also Sie sehen, viele Ball- oder Teamsportarten, aber natürlich die großen Events, große Boxkämpfe, Tennisturniere. Eigentlich rundum mit ganz wenigen Ausnahmen.
Ich sehe, also sehr, 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 sehr breit gefächert und sehr, sehr viele Interessen. Dann lassen Sie uns doch mal zum Eishockeysport kommen. Wie kam denn die Verbindung von Ihnen zum Eishockey und wann war das?
Als Kind. Und das hatte zwei Auslöser. Einmal, ich komme aus Norddeutschland, also südlich von Hamburg, aus Winsen-Luhe. Mhm. Das ist nun nicht eine Eishockey-Hochburg. Aber durch ein paar Effekte bin ich aufs Eis gekommen. Und zwar immer, wenn es im Winter an den Bracks, den Norddeutschen sagt das was, das sind kleine Seen hinter den Deichen, wenn die zugefroren waren, dann haben wir uns aufs Fahrrad geschwungen und den Schläger neu beklebt und sind dann Eishockey spielen gegangen. Das war echt eine Tradition da bei uns und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann zu Weihnachten von meinen Eltern auch als Kind so ein Tisch-Eishockeyspiel bekommen habe. Und da habe ich dann angefangen, mich auch für die Spieler der 70er Jahre zu interessieren und kannte mich auch damals recht gut aus und habe dann auch die Düsseldorfer RG als meinen Lieblingsverein auserkoren. Mhm. Dann sogar als Jugendlicher und als junger Mann öfter mal aus Norddeutschland an die Bremenstraße gefahren. Und von daher muss ich sagen, der Eishockeysport war in meiner Kindheit wahrscheinlich neben dem Fußball die Sportart Nummer zwei. Aber ich bin nie im Verein gewesen, auch wenn in Adendorf in der Nähe von Lüneburg, wo ich eben auch schnell hin hätte kommen können, damals schon eine Eishalle war. Aber die Ausrüstung, der Aufwand waren doch deutlich höher und deswegen ist es der Fußball als Jugendfußballer geworden.
Und witzig, ja, erstaunlich, dass dann doch so eine Mannschaft wie die Düsseldorfer EG es dann so einem Nordlicht antut, ne? Oder man da dann irgendwie seine Leidenschaft für gefunden hat. Wie oft waren Sie denn da so selber live zu Gast in der altehrwürdigen Bremenstraße?
Eine Handvoll Mal, also unter anderem auch eine legendäre Niederlage im Karneval gegen die Haie, das werde ich nie vergessen, das Ergebnis verschweige ich hier, aber für Historiker, die werden es finden, das muss in den 70er, Anfang der 80er Jahre gewesen sein, eine ordentliche Klatsche, aber der Karneval danach war sehr schön.
Okay, und jetzt heutzutage, wie schalten Sie mal rein beim Magenta Sport oder lässt das Ihre Zeit nicht zu, nehmen Sie denn eher so die Ergebnisse wahr oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also im Moment ist es so, dass ich am Anfang der Saison noch die Ergebnisse nur wahrnehme, dann aber so mir schon spezielle Spiele ausschaue und die auch dann durchaus verfolge. Auch gerne in der Halle bin, war jetzt letztes Mal auch in der Finalserie in München gegen Berlin da. Also ich versuche immer, wenn ich Zeit und Gelegenheit finde, da auch vor Ort zu sein. Ich mag die Atmosphäre sehr, muss ich sagen. Also ich mag diese Intensität, persönliches Highlight eines Eishockeyspiels war mal im Toronto, im Maple Leaf Garden. In 89 habe ich da in meiner Studentenzeit ein halbes Jahr ein Auslandssemester gemacht und in dem altehrwürdigen Toronto Maple Leaf Garden zu sein, das war schon ein ganz besonderes Gefühl und ich mag eben diese Intensität. Als Student war ich oft bei Hedos zum Beispiel.
Diese Faszination, dieses Spiels Eishockey erlebt man dann ja auch wirklich nur am Ende des Tages, wenn man im Stadion ist und das live sehen kann, die Schnelligkeit und letztlich diese Dynamik, die in dem Spiel ist. Ne? Deswegen sind das schon zwei Paar Schuhe, das würden Sie auch so sagen. Oder ob man das am Fernseher sieht oder dann wirklich in so einer Arena.
Finde ich schon. Wobei die TV-Produktion natürlich große Fortschritte gemacht hat im Gegensatz zu früher. Also das Verfolgen des Spiels ist heute schon durch die Hochauflösung und auch durch die Kameratechnologie leichter. Aber ich bin immer gerne live beim Sport, obwohl mein Leben viel aus Fernsehen bestanden hat. Und im Eishockey ist es wirklich wenn man auch die Bänke beobachten kann, ja, diese hohe Intensität, eigentlich mit Fairness, ja, muss man sagen, auch wenn es ordentlich zur Sache geht, aber diese Sportsmanship und diese hohe Intensität, Geschwindigkeit und natürlich technischen Skills, die aus nächster Nähe zu sehen, top, top.
Ist das was, was auch unsere Sportart dann Eishockey auch vielleicht im Vergleich zu König Fußball, wir haben natürlich eben schon kurz bevor ich auf den Knopf gedrückt habe, auch schon ein bisschen über Fußball gesprochen, das liegt nahe, auch bei Ihrer Vergangenheit. Ist das auch wirklich das, was die Sportart Eishockey auszeichnet, was Sie eben gesagt haben, so diese Attribute, dieses Harte, dann trotzdem das Faire, also dass die vernünftig miteinander umgehen?
Naja, also viele Schwalben sieht man nicht im Eishockey. Das finde ich immer sehr angenehm. Und Rudelbildung gibt es, aber dann hat es auch Intensität im wahrsten Sinne. Also ich will nicht sagen, dass es Entertainment-Qualität dann hat, aber dann hat es auch Grund, im Rudel zu sein. Ja? Ich glaube, was den Eishockeysport ja immer dann in Deutschland zu einer Hochkonjunktur führt, ist bisher die deutsche Nationalmannschaft, die einfach von so großartigen Charakteren und guten Sportsleuten dann auch repräsentiert wird, im Interview, vor der Kamera. Das muss man einfach immer wieder sagen. Das sind, glaube ich, Sportler, die Deutschland sehr hoch wertschätzt. Und es ist, glaube ich, die Aufgabe auch vom Eishockey, aber auch von anderen Sportarten unterhalb des Fußballs, diese Sportler und das Umfeld, was wirklich eine tolle Haltung hat, immer wieder auch den Zuschauerinnen und Zuschauern noch darzubieten und damit dann hoffentlich auch Werbung und Begeisterung zu entfachen. Also ich habe niemanden getroffen, der bei den letzten großen Meisterschaften der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft nicht emotional wurde. Das war Talk of the Town. Und Gut, die Fußballnationalmannschaft ist auch Talk of the Town, aber hier wird so eine Anerkennung, schwingt hier mit für eine echte Mannschaft und auch vielleicht nach einer Sehnsucht nach Authentizität.
Mhm. Weil das gerade zu diesem Themenkomplex passt und weil sie eben halt mit ihrer Fernsehvergangenheit, Sie hatten das schon gesagt, als Verantwortliche auch bei Sky über viele Jahre das ja wirklich aus dem FF beurteilen können und ich das dann auch wirklich in meiner Funktion so als Kommunikationsverantwortliche bei der Liga spannend finde, Sie das zu fragen, ist das auch dieses, was vielleicht ein Stück weit fehlt, also immer wieder abseits der Spiele unter der Woche Aufmerksamkeit zu generieren, zu erzeugen für die Sportart, eben genau mit diesen Themen, was Sie eben auch sagten, und die Typen zu zeigen. Fehlt das so einer Sportart wie Eishockey aus Ihrer Sicht?
Ja, aber wir müssen auch ehrlich miteinander bleiben. Es ist dann immer noch eine Sportart, die natürlich regionales und lokales Interesse durch die Mannschaften ehrlicherweise auch nur entfacht. Also die nationale Angelegenheit Eishockey ist und bleibt im Moment, da muss man, glaube ich, schon bei der Wahrheit bleiben, Nationalmannschaft und Playoffs und möglicherweise besondere Konstellationen wie so ein Wintergame. Mhm. Deswegen ist so ein nationaler Approach in der Saison vielleicht gar nicht das Richtige, sondern es ist wirklich so, dass die Clubs und die DEL gemeinsam sich für lokale, regionale Konzepte nochmal Gedanken machen wollen, wie man da Menschen, die ja nur schwer erkennbar sind, aber viel mitbringen als Vorbilder auch für die Jugend und für unsere Gesellschaft, ja, einfach noch mal ein Stück mehr über Video oder über andere Kommunikationsformen. Die sozialen Medien haben ja heute wirklich, geben uns ja alle Möglichkeiten, die einfach mehr popularisiert.
Und darüber zu beklagen, das hatten wir nämlich eben auch, bevor wir jetzt auf Aufnahme gedrückt haben, dass das mediale, das Aufmerksamkeit für König Fußball immer größer sein wird. Da bringt es ja auch nichts, sich dann, das haben Sie mir eben auch gesagt, bringt es ja nicht, sich darüber zu beklagen, sondern muss man dann selber irgendwie Wege finden. Und da sitzen wir mit den anderen Sportarten wie Basketball und Handball auch im gleichen Boot irgendwie, ne?
Ich denke schon, dass alle ähnliche Herausforderungen haben. Also das ist für mich ja auch seit Jahrzehnten eine Wahrnehmung, dass natürlich überall die Sehnsucht herrscht, mehr Bekanntheit, auch mehr Anerkennung, mehr Öffentlichkeit zu generieren. So schlecht finde ich es aber nicht. Also man muss ja deutlich sagen, dass alle drei Sportarten ihren festen Platz in der Sportöffentlichkeit haben. Und ich glaube, ich bin so ein Durchschnittssportinteressierter, vielleicht ein bisschen intensiver noch, aber Handball, Basketball und auch Eishockey sind alle für sich, finde ich, überhaupt nicht aus dem deutschen Sportalltag wegzudenken, haben alle fantastische Leistungen, auch im Nationalteam. Also Basketball erst vor kurzem, Handball ist jedes Mal mindestens der Heimfavorit. Wir Deutschen im Eishockey, da erinnere ich mich noch dran, waren natürlich früher nur Prügelknaben, was das deutsche Eishockey für eine Entwicklung genommen hat. Auch in der NHL, durch die Jugendarbeit, die in Deutschland geleistet wird, ja, auch abseits der großen Unterstützung und der öffentlichen Wahrnehmung, einfach muss man den Hut ziehen. Ja? Das ist großartig und wir sind wettbewerbsfähig mit dem deutschen Eishockey, wie wir wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren eben nicht waren. Und das wird sich auch langsam weiter steigern. Und dann bleibe ich dabei, am Ende interessieren Menschen Menschen. Und wenn wir das schaffen, auch für den Eishockeysport, diese berühmt-berüchtigten Typen, ein bisschen abgedroschen das Wort, aber Persönlichkeiten, die wiedererkennbar sind, die auch mal in anderen Umfeldern auftreten als nur im Eishockey, dann ist es, glaube ich, weit gekommen. Ich habe ja die Ehre, bei der Erich-Kühnertel-Stiftung mitzuarbeiten. Und Erich ist zum Beispiel so ein Mensch, der einfach das deutsche Eishockey wahrscheinlich so bekannt gemacht hat in seinen Zeiten mit einigen Mannschaftskollegen. Und ich finde, da wäre es schön, wenn wir wieder Menschen hätten, die so erkannt werden in der Öffentlichkeit.
Dann lassen Sie uns doch mal, ist die perfekte Überleitung. Und das ist ja auch so das Hauptthema, weshalb wir heute sprechen wollen. Es gibt, wie Sie von Ihnen angesprochen, die Erich-Kühnhackel-Stiftung. Sagen Sie doch mal, wie kam es denn dazu, dass Sie da aktiv mitwirken und seit wann ist das so?
Ja, die Stiftung wurde ja 2001 von Erich gegründet, mit dem klaren Zweck, den Eishockey-Nachwuchs in Deutschland finanziell zu unterstützen. Ich hatte das ja vorhin schon angedeutet. Ich selber habe sie erlebt, als ich meinen Eltern sagte, Mensch, Eishockey, toll. Und dann sagten sie, oh Mann, das teuer und wo müssen wir denn dann hinfahren? Also da kam dann natürlich, der Fußball hat einfach den Vorteil, dass er von der Ausstattung und auch von der Verfügbarkeit der Anlagen eben doch Vorteile hat. Erich hat das mit seiner Stiftung eben erkannt und macht das jetzt über 20 Jahre. Und ich wurde angesprochen, nachdem wir uns Anfang der 2000er kennengelernt haben, durch unsere Zusammenarbeit bei damals noch Premiere. Und ich ihn wirklich als Menschen und als Sportsmann geschätzt habe und immer noch natürlich hoch schätze. Er war eine der großen Sportpersönlichkeiten meiner Jugend und darüber hinaus noch ein großartiger Kerl. Und da habe ich natürlich spontan zugesagt, habe dann geholfen, ein bisschen die Stiftung zu unterstützen, ist aber in den letzten Jahren intensiver geworden. Und das macht mir auch sehr viel Freude, weil es eben eine Sportart ist, wo ich weiß, dass die an der Basis jede Hilfe gebrauchen kann.
Das heißt, Sinn und Zweck ist dann gerade so die Jugend, Nachwuchs, Spielerinnen und Spieler und auch die Vereine, so wie ich mir das auch nochmal angeguckt habe, regelmäßig ist das jedes Jahr so, dass dort Ehrungen stattfinden und eben halt diese jugendlichen Spieler und auch die Vereinsarbeit dann von der Stiftung ausgezeichnet wird?
Das ist so. Also seit 2003 wird der Goldene Puck verliehen für den besten Stürmer, Verteidiger und Torwart eines jeden Jahrgangs. 2003 begann es mit dem Jahrgang 1988, damals unser Nationalspieler Christopher Fischer auch unter den Ausgezeichneten. Und wenn man dann so die Jahre sich anschaut, wer da so gefördert wurde von der Erich-Thünertel-Stiftung, eben mit dieser Goldenen Puck-Trophäe und einer Geldzuwendung, war das unter anderem Philipp Grubauer. 2006 wurde der ausgezeichnet, Tobi Rieder 2008 und Daniel Fischbuch, Tim Stützle in 2008 und 2018. Alles junge Eishockeyspieler, die damals 16 waren, die dann einen unglaublichen Weg gemacht haben. Ich würde bestimmt nicht behaupten wollen, wegen der Erich-Thünertel-Stiftung, aber ich glaube, dass Anerkennung, Unterstützung und dieses Wertschätzen, gerade für junge Sportler, die ja auch viel, viel Aufwand im Eishockey zu treiben haben, ganz hoch einzuschätzen ist. Und für mich ist das eine sehr lohnende Aufgabe, auch mit Menschen wie Erich Weishaupt und Tom Kühnackel, die beide auch in der Stiftung unter anderem aktiv sind, da etwas zu bewegen. Das macht einfach Freude. Und wir wissen, dass das Geld auch ankommt. Entweder bei den Vereinen, die wir auch auszeichnen für die beste Jugendarbeit jedes Jahr, oder eben bei den Spielern. Manchmal geht es um Schläger, manchmal geht es um Fahrzeuge, um die Spieler zu transportieren, um Eiszeiten oder sonstige Notwendigkeiten. Und wir wissen alle, in der jetzigen Zeit ist es besonders wichtig, dort auch vor Ort Hilfe zu leisten. Und dafür führen wir unter anderem jedes Jahr ein großes Golfturnier durch. Das haben wir dieses Jahr im September durchgeführt. Und da generieren wir immer gutes Geld, welches dann, weil die Stiftung praktisch keinen Aufwand hat, auch dann im nächsten Jahr ausgekehrt wird an unterstützungsnotwendige Vereine und Spieler. Und auf diesem Wege kann ich gerne auch deutlich machen, dass wir noch Mittel haben, sodass sich Vereine und Organisationen, die sich um die Nachwuchsarbeit im deutschen Eishockey bemühen, gerne auch auf unserer Homepage stehen können und dort mal schauen, wie man eben an Fördergelder von der Erich-Thünertel-Stiftung rankommt.
Ja, sehr gut. Das verlinke ich natürlich hier auch in den sogenannten Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Pack auch nochmal das hatte ich mir nämlich auch nochmal angesehen, den aktuellen Bericht von den letztmaligen jetzt Gewinnern, die TV Miesbach, glaube ich, ist mir da auch aufgefallen, als Club, der oder als Verein, der ausgezeichnet wurde, eben auch genau mit so einem Thema, was Sie sagten, da Eiszeiten unter anderem auch für andere Vereine angeboten, gerade in Zeiten von Corona sicherlich ja auch sehr, sehr vorbildlich. Was ist denn so aus Ihrer Sicht noch das Ziel der Stiftung? Also gibt es da immer mal wieder interne Gespräche, dass man das eine oder andere noch zusätzlich anstoßen möchte? Oder ist das eigentlich im Moment so auf dem Niveau, wo Sie sagen, das ist schon wirklich gut und jetzt geht es eigentlich darum, dass, wenn Sie sagen, es gibt noch zusätzliche Fördermittel und Gelder, dass man eigentlich auch noch mehr schon jetzt machen kann und vielleicht der eine oder andere noch ein bisschen drauf gestupst werden muss? Deswegen sprechen wir auch dazu.
Nein, also wir bleiben schon bei dem Stiftungszweck, dass wir die Nachwuchs- und Jugendarbeit im deutschen Eishockeysport unterstützen wollen und sind derzeit noch nicht bekannt genug, habe ich den Eindruck. Auf jeden Fall ist es derzeit jedenfalls die Situation, dass wir Fördermittel haben, die noch nicht abgerufen sind. Deswegen ist für mich heute auch die kleine Aufgabe, das bekannter zu machen. Mehr Aktivitäten der Stiftung, sehr gerne, hat aber auch immer etwas damit zu tun, dass sie anlassgerecht sind. Wir wollen auch nicht irgendwelche Kosten auslösen, die dann abgehen von den zuzuwendenden Fördermitteln. Deswegen glaube ich, ist die Stiftung noch am Wachsen, aber wir sind derzeit sehr froh, dass wir die Corona-Zeit auch gut überstanden haben und dass wir jetzt auch zielgerichtet gute Beiträge leisten können, dass Jugendliche, Kinder, Vereine bessere Trainingsmöglichkeiten haben, um diesen Sport nachzugehen.
Nochmal eine Nachfrage zu den Fördermitteln. Und es ist sicherlich auch so, dass man als Unternehmen oder als interessierte Person eine Spende an die
Ja.
Stiftung richten kann, ne? Dann bekommt man eine Spendenbescheinigung. Das ist doch höchstwahrscheinlich der normale Weg, ne?
Ja, natürlich. Da haben wir jetzt auch zum Beispiel bei der Eishockey Classics auch von DEL-Clubs, die nicht teilnehmen konnten und keine Teilnehmer senden konnten, auch Zuwendungen in Spendenform bekommen. Freut uns natürlich sehr, dass die Eishockey-Innung diese Arbeit von Erich und dem Team auch so wertschätzt. Freuen wir uns sehr und glaube, dass das in den nächsten Jahren auch noch mehr werden wird, weil wir jetzt auch einen sehr aktiven Stiftungsvorstand und Stiftungsbeirat haben. Also da freue ich mich.
Wie sehr fordert Sie das denn eigentlich, wenn Sie sagen, dass Sie das, dass sich das jetzt intensiviert hat in den letzten Jahren? Ich weiß, es ist immer schwierig zu beziffern, aber das ist, also es ist jetzt, wird jetzt nicht jede Woche irgendwie einen ganzen Arbeitstag, höchstwahrscheinlich einnehmen, sondern immer mal wieder, oder wie ist das?
Ja, wir haben so Spitzen und gerade vor dem Eishockey-Turnier jetzt im September, muss ich sagen, da war ich schon wesentlich damit beschäftigt, das Geld einzutreiben, mit freundlichen Einladungen an mein Netzwerk und dem Nachhaken und Nachhaken. Und ja, da ist man schon, sagen wir mal so 2 Monate vor dem Golfturnier schon sehr beschäftigt, um da auch eben die Mittel zu bekommen. Weil viel mehr Aktivitäten, sage ich mal, wo wir Zuwendungen dann auch mit Gegenleistungen ausstatten können, sind wir noch nicht. Deswegen ist es immer saisonal. Wir treffen uns dann regelmäßig zu Sitzungen, die natürlich auch ein bisschen vorbereitet und nachbereitet werden. Aber insgesamt ist diese Arbeit für mich eher wertbringend, als dass sie für mich anstrengend ist, weil ich einfach mit Sportlerinnen und Sportlern zu tun habe. Das ist ja auch in Familienhand die Stiftung. Die Kirsten Kühnerkel hilft mit, der Kevin Kühnerkel, Tom Kühnerkel, Erich, Ben Samek, frühere große Partner des deutschen Eishockeys in Düsseldorf, ist sehr, sehr aktiv. Ohne den würde die Stiftung nicht dastehen, wo sie heute steht. Und einfach mit diesen Menschen umzugehen und sich auszutauschen, was man tun kann, Gutes zu bewirken. Und das macht mir Freude und das ist dann auch keine Arbeit.
Gilt das denn auch, wie ich mir vorstellen könnte, für Ihre Tätigkeit bei Special Olympics, was ich auch mir natürlich nochmal angesehen habe und wo Sie auch, glaube ich, bei dem NHL-Spiel der Global Series in Berlin gab es auch eine Aktion für Special Olympics, richtig?
Ja, das sind meine beiden Pro Bono-Tätigkeiten. Ich bin im Präsidium der Special Olympics seit geraumer Zeit und freue mich auch da, einen Beitrag leisten zu können. Die Special Olympics sind nicht zu verwechseln mit den Paralympics. Die Special Olympics kümmern sich um Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung und deren Sportaktivitäten. Wurde in den späten 60er Jahren in USA gegründet. Und ist dann weltweit auch organisiert. Und wir als deutsche Special Olympic Organisation haben die Pflicht und die Ehre, ja, muss man wirklich sagen, die nächsten World Games nächstes Jahr im Juni in Berlin auszurichten. Jetzt denkt jeder, na gut, das ist eine kleine Sportveranstaltung. Ja, es ist, aber auf der anderen Seite ist es die größte Multisportveranstaltung seit den Olympischen Spielen 1972, die nach Deutschland kommt. Wir werden über 7.000 Athletinnen und Athleten aus mehr als 190 Delegationen aus der ganzen Welt in Berlin begrüßen. Wir werden über 20.000 Volunteers zum Einsatz bringen. Und das ist eine Riesenveranstaltung mit Eröffnung im Berliner Olympiastadion und Abschluss am Brandenburger Tor. Und es gibt hier auch Sommer- und Winterspiele. Nächstes Jahr sind es halt die Olympischen Weltspiele in Deutschland. Aber die Winterspiele zum Beispiel finden am 23. Januar in Bad Tölz statt. Da gibt es zwar kein Eishockey im Programm, aber Floorball. Und wer sich ein bisschen auskennt, das ist so eine Mischung aus Feld- und Eishockey. Und in dem Sinne haben wir natürlich für alle Sportarten Antennen in der Organisation. Und Rob Sapp und Juliane Rössler, das ist eine Kanutin, die aus den Special Olympics Sportkader rekrutiert ist. Die beiden haben den Puck Drop gemacht bei den Sharks gegen die Eisbären jetzt vor kurzem in Berlin. Freuen uns natürlich, weil das große Thema für uns ist ja Inklusion. Ja, und Inklusion bedeutet, dass Menschen mit und ohne Einschränkung gemeinsam Sportaktivitäten besuchen und oder auch treiben. Und das ist ein bisschen unser Motto: zusammen unschlagbar. Engagiere ich mich sehr gerne. Ich war selber Volunteer 2011 bei den Nationalen Spielen in München. Damals haben wir gerade Sky Sport News gegründet als Nachrichtensender. Und wir haben damals mit der gesamten Sky-Truppe eine Freiwilligenschar gebildet, aber auch regelmäßig berichtet. Und wer das, wie ich sage, nur mal erlebt hat, mit welchem Enthusiasmus, mit welcher Lust, mit welcher Purheit auch hier Sport betrieben wird. Und wenn man da helfen kann, also ist eine ganz tolle Szene, großartige Menschen, und da freue ich mich schon sehr auf nächstes Jahr, ja.
Ja, das hört sich gut an. Wie kam denn die Verbindung zu Special Olympics? War das jetzt auch in Ihrer Zeit in Berlin, als Sie bei Hertha BSC tätig waren, oder gab es schon vorher Anknüpfungspunkte?
Ja, 2011, als ich bei Sky war und die Spiele in München waren, die nationalen Spiele, da hat uns die Special Olympics Organisation angeschrieben, und meistens gehen ja solche Schreiben dann irgendwie verloren. Ich hatte damals irgendwie eine Antenne dafür, die sagte, das ist vor unserer Haustür, wir haben einen neuen Nachrichtensender. Das Thema der Sportberichterstattung muss verbreitert werden. Immer Fußball, Fußball, Fußball und dann Eishockey, Handball, Basketball, Formel 1. Wir haben auch die Pflicht, auch Menschen mit ihren sportlichen Aktivitäten zu unterstützen und ihnen Respekt und Anerkennung zu zollen, die eben nicht die Höchstleistung bringen, aber eben auch den Sport betreiben, den wir alle so lieben. Und da bin ich eben auch als Freiwilliger, habe ich mitgeholfen, und da ist es emotional für mich gewesen, dass ich sage, da möchte ich am Ball bleiben. Und als ich dann zu Hertha BSC gewechselt bin, vor 2 Jahren, kam parallel die Anfrage aus Berlin für das Special Olympics Präsidium in Deutschland Sitz zu übernehmen. Und das habe ich dann gerne gemacht und habe es überhaupt nicht bereut.
Fehlt Ihnen eigentlich, wo wir Hertha BSC jetzt gerade hatten, fehlt Ihnen der Profifußball? Es gab ja, gibt ja dann immer Gründe, weshalb man das nicht weitermacht. Das lag bei Ihnen, glaube ich, auch im privaten Bereich. Da möchte ich jetzt gar nicht zu tief rein, aber jeder, der weiß, dass wie es im Fußballbusiness zugeht, der ja, will vielleicht noch mal wieder zurück. Wie ist das bei Ihnen?
Nein, zurück ist keine Option. Das hat reine familiäre Gründe. Ich habe damals am 12. Oktober auch erklärt, dass für mich auch keine andere Aufgabe mehr im Profifußball, aber auch insgesamt nicht mehr möglich sein wird. Ich berate jetzt Unternehmen. Das macht mir sehr viel Freude. Wir haben über die beiden Pro Bono-Mandate gesprochen, und ich bin mit dem Fußball noch eng verbunden. Ich schaue natürlich viel. Drücke meiner Hertha auch regelmäßig die Daumen. Letztes Jahr war es auch sehr nötig. Dieses Jahr sieht schon deutlich besser aus. Aber fehlen tut mir der Profifußball in einer solchen Funktion als CEO oder als Vorstand nicht. Und nicht, weil ich ihn irgendwie in schlechter Erinnerung habe. Ich möchte die Zeit bei Hertha BSC in keinster Weise missen. Es war eine gute Zeit, auch wenn sie sehr anstrengend und ein Stück anders verlaufen ist, als ich sie mir gewünscht hätte. Aber ich habe nur gute Erinnerungen eigentlich an den Fußball. Von daher wäre es schön gewesen, diese Aufgabe zu Ende zu bringen. Sollte so nicht sein. Aber eine Rückkehr in einen Fußballverein aus einer Sicht der Sehnsucht oder des ohne Nicht-Sein-Könnens habe ich überhaupt nicht.
Kann ich verstehen. Und dann lassen Sie mich doch noch ein paar oder zwei, drei Fragen zum Thema TV-Markt und Sport fragen, wenn, wie gesagt, wenn Sie hier zu Gast im Podcast sind mit Ihrer Expertise. Wie nehmen Sie das aktuell so wahr, was auch gerade jetzt vielleicht in den vergangenen Wochen und Monaten rund um diesen neue Plattform, S Nation, Dein heißt es ja jetzt, rund um Christian Seifert und diesen Approach angeht, der ja auch gerade die Sportarten unterhalb von König Fußball ja, pushen möchte und stärker in Szene setzen möchte.
Ja, es kommt zusätzliche Bewegung rein. Ich habe das ja in meiner Rolle bei Sky immer wieder gesehen, dass neue Player in den Markt kommen, sei es die Kabelgesellschaften, sei es die Telekom-Gesellschaften, sei es dann die Streaming-Unternehmen und die großen Netzwerke wie RTL und ProSiebenSat.1 haben ja auch ihre digitalen Outlets, die sich auch um Sport kümmern. Amazon, muss ich nicht mehr weiter erwähnen, sind schon arrivierter Player. Irgendwann erwarte ich auch, dass Apple, Netflix oder eine noch zu gründende nicht deutsche Organisation möglicherweise auch hier antritt. Und mit Dine haben wir sicherlich ein hochinteressantes Projekt, was von Marktkennern durchgeführt wird. Da ist der Springer Verlag, gebackt von KKR und auch Christian Seifert und das Team, was er um sich geschart hat, haben sicherlich den großen Vorteil, dass sie die deutsche Sportszene sehr gut kennen und sich entsprechend dann auch die Ziele gesetzt haben, die erreichbar erscheinen. Das ist ja der große Vorteil, wenn man den Markt kennt, als wenn man ihn von außen versucht zu analysieren. Ja, es bleibt sehr, sehr wettbewerbsintensiv für alle Parteien. Das hat man ja jetzt auch gesehen bei der Medienrechtevergabe zu den drei Sportarten, die Sie angesprochen haben. Alle, glaube ich, haben sich wirtschaftlich verbessert. Inhaltlich wird man dann sehen, was die neuen oder alten Verbindungen dann an Innovationskraft herbringen. Aber insgesamt für den Sport begrüße ich das ausdrücklich. Die Verbraucherinnen und Verbraucher oder die Mediennutzerinnen und Mediennutzer beklagen sich natürlich hinter vorgehaltener Hand hinsichtlich der Unübersichtlichkeit und der Mehrfach-Abo-Abschlussnotwendigkeit. Das stimmt, ist nicht ideal, aber eine ideale Welt gibt es nicht. Wenn man eine solche breite Abdeckung mit Live-Sport haben möchte, wie wir sie mittlerweile in diesem Land haben, dann wird das nicht aus einer Hand gehen. Dann wird es mindestens zwei oder drei Anbieter geben, die man dann kombinieren muss. Vielleicht gibt es irgendwann das Superbundle, ja, dass man mit einem Abschluss Access hat zu allen möglichen Angeboten. Das wäre sicherlich vielleicht der Traum von Sportfans.
War das damals zu Ihrer Zeit bei Sky? Sie haben jetzt auch, wir hatten Sky Sport News HD, was hieß es ja damals, glaube ich, ne, als so 24/7 Sportnachrichtensender, den es damals da bei Sky gab. Wurde da immer schon auch in Ihrer Zeit Richtung Amerika geguckt, so was diese Trends angeht? War das eigentlich schon immer so oder hat sich das nochmal jetzt verstärkt? Wie ist das?
Ja, wir hatten ja damals das große Privileg, dass wir zum erweiterten Fox-Kreis gezählt haben. Also wir waren ja von News Corp dann auch nach und nach akquiriert in der Ownership. Und ich war dann auch sehr eng mit meinen Kollegen von Fox Sports in Los Angeles im Kontakt. Und wir haben natürlich voneinander auch gerne gelernt. Ich gebe gerne zu, dass wir mehr lernen konnten als vielleicht Sie von uns. Aber wir waren dann auch öfter mal in den USA und haben natürlich gesehen, mit welchem hohen Aufwand und mit welcher Innovationskraft Sie die großen vier Ligen dort betreut haben. Ich persönlich bin... Ich dürfen Sie nicht fragen, ich bin ein großer US-Sportfan in der Reihenfolge NFL, NBA, NHL und dann MLB. Mhm. Ich glaube, der Trend hat sich verstärkt. Das sieht man auch an diesem wahnsinnigen, schnellen Ausverkauf des Footballspiels hier in München, was im November stattfindet. Die Nachfrage überstieg ja alles, was man sonst so gewohnt ist, außerhalb von König Fußball. Und wir haben damals immer schon ein Auge darauf gehabt, hatten auch eine Zeit lang eine aus Los Angeles produzierte US Sport News Report, der also in LA für uns produziert wurde und den wir in Originalsprache auch ausgestrahlt haben. Aber der Trend, um auf den Punkt zu kommen, hat sich verstärkt, wird sich noch weiter verstärken aufgrund der demografischen Wandelsituation.
Mhm. Wird das für die Sportarten Eishockey, Basketball, Handball ein Stück weit schwieriger, was so Wahrnehmung etc. angeht, wenn jetzt auch so etwas wie, Sie haben US-Sport angesprochen und die NFL macht ja nun sehr, sehr große Schritte in Richtung nicht nur Europa, sondern auch Deutschland, ist ja auch nochmal eine neue Situation und bedeutet am Ende des Tages ja, so wie, also man soll ja eh nie sich irgendwie hinsetzen und ausruhen, aber auch das ist ja eigentlich nochmal ein zusätzlicher Treiber, wo man dann selber aus dem Quark kommen muss, um ja selber irgendwie Gehör zu finden bei den Leuten, ne?
Ja, also wer natürlich sich nicht weiterentwickelt oder entwickeln will, das ist natürlich schlecht beraten. Also bei Sky sagt man immer, believe in better. Also man muss immer, immer versuchen, seine Dinge noch besser zu machen. Das ist jetzt eine Floskel, aber am Ende des Tages geht es darum. Und ob jetzt mehr Aufmerksamkeit auf Sportarten wie die NFL in der Zukunft gelegt wird, der Markt für das deutsche Eishockey, um dabei zu bleiben, ist groß genug. Man muss jetzt wirklich keine Sorge haben, dass dann Eishockey-Fans abwandern zu anderen Sportarten. Ich glaube, es geht wirklich darum, Eishockey-Fans zu gewinnen, als Sorge davor zu haben, dass Eishockey-Fans abhanden kommen. Das Gefühl habe ich nicht. Also ich bin Eishockey interessiert, aber ich werde weiterhin Eishockey konsumieren, obwohl die NFL vielleicht ein bisschen präsenter in Deutschland sein wird. Es geht aber darum, frühzeitig Präferenzen auch zu bilden bei Sportinteressierten, dass sie sich für ihre verfügbare Zeit im Zweifel für Eishockey entscheiden und nicht für etwas anderes.
Letzte Frage in Richtung auch US-Sport und weil wir ja nun im Eishockey-Bereich und Sie haben die jungen Spieler, die von der Erich-Kühnagel-Stiftung unter anderem ausgezeichnet wurden, schon genannt, die jetzt drüben in der NHL für Furore sorgen. Meinen Sie auch jetzt als Kenner des US-Sports, funktioniert sowas eigentlich auch umgekehrt? Also, dass die Menschen in Amerika Interesse haben, zum Beispiel deutsches Eishockey zu sehen, oder funktioniert das eigentlich nur andersrum, dass die deutschen Leute Interesse haben, die NHL zu gucken?
Also, wenn ich Deutscher wäre und in den USA lebe und hier einen Club habe, dann ja. Aber ich glaube, für den Amerikaner ohne deutschen Bezug, der ist schon
Schwierig.
sehr auf sein County, auf seine Stadt, auf seinen Staat, also auf seinen State fokussiert. Da wird es, glaube ich, gelinde gesagt, eine große Herausforderung, ihn für das deutsche Eishockey zu interessieren. Aber das ist auch nicht erstrebenswert. Ich glaube, es gibt genügend Märkte, insbesondere auch im deutschsprachigen oder im europäischen Bereich, wo man für den Eishockeysport in Deutschland Werbung machen kann.
Also sprich, wenn wir vielleicht nochmal die Parallele zum Fußball ziehen zum Abschluss, es macht keinen Sinn, als Eishockey-Club oder auch als Liga irgendwie eine große Internationalisierungsreise zu machen, sondern dann bleibt man vielleicht wirklich lieber hier und oder in Europa, um seine Aktivierung durchzuziehen, ne? Das ist ja letztlich dann die Folge dessen, was Sie auch gesagt haben.
Also ich will gerne auch Trippke und den Verantwortlichen in der Liga jetzt nicht zu nahe treten. Wenn es solche Überlegungen gäbe,
Nee, gibt
dann
es nicht, kann ich Ihnen sagen.
muss es sich wirtschaftlich so, so lohnen, dass man kaum umherkommt. Wenn das so wäre, Hut ab. Aber ich glaube, man sollte dann doch lieber die nationalen Märkte bearbeiten, da ist noch viel zu tun.
Gut, dann machen wir das doch. Herr Schmidt, ich danke Ihnen recht herzlich. Das hat mir Spaß gebracht. Wie gesagt, ich verlinke alles nochmal in diesen Shownotes zur Erich-Kühnhackel-Stiftung. Nehmen das sicherlich auch für unsere Kanäle nochmal stärker mit rein, dass wir das im Auge behalten und den einen oder anderen da mal vielleicht stärker beleuchten, der da ausgezeichnet wurde oder wenn da Termine bei Ihnen anstehen.